Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute geht es um eine Frage, die tief in unseren politischen Alltag hineinragt. Was trauen Staat und Politik den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich noch zu? Und was trauen die Bürger dem Staat noch zu?
Denn die Unzufriedenheit mit dem Staat hat ja viele Gesichter. Zu langsame Verfahren, komplizierte Regeln, das Gefühl, nicht gehört zu werden, zu wenig Vertrauen, zu wenig Gerechtigkeit und gleichzeitig die Sorge, dass notwendige Reformen immer wieder am Widerstand, an Überforderung oder auch am Misstrauen scheitern.
Dabei ist die Lage ja durchaus widersprüchlich. Auf der einen Seite fordern viele einen handlungsfähigeren Staat, aber auf der anderen Seite stoßen Reformen oft genau dort auf Skepsis, wo sie konkret werden, bei Zuständigkeiten, Leistungen, Zumutungen, Pflichten und Prioritäten.
Darüber sprechen wir heute mit Professorin Dr. Sabine Kuhlmann. Sie ist Verwaltungswissenschaftlerin an der Universität Potsdam und gehört zu den profiliertesten deutschen Stimmen, wenn es um Staatsmodernisierung, Verwaltungsreform, Föderalismus und die Leistungsfähigkeit öffentlicher Institutionen geht. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie staatliches Handeln wirksamer, gerechter und vor allen Dingen wichtig bürgernäher werden kann und wo politische Reformen immer wieder auch an Strukturen, Interessen und mangelnder Akzeptanz scheitern.
Mit ihr wollen wir darüber sprechen, was die großen Themen der Unzufriedenen und Zweifelnden sind. Welche Rolle der Staat heute spielen sollte und wo seine Defizite liegen. Aber auch, wo vielleicht Erwartungen ins Maßlose wachsen.
Ja, und Thomas, wir fragen natürlich auch, was sind die Hebel für die Zukunft? Wie lassen sich Effizienz, Vertrauen und Gerechtigkeit zusammendenken? Und wann könnte es trotz aller Krisen gute Ansatzpunkte dafür geben, für eine Modernisierung, wenn das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen wirklich getroffen wird?
Herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Frau Professorin Kuhlmann.
Ja, es freut mich sehr, an Ihrem Podcast mitzuwirken. Spannende Fragen, spannende Themen und ich freue mich auf das Gespräch.
Steigen wir ein mit einer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich: Was macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorge?
Ja, ich denke, ein Problem besteht darin, dass es zwar eine Vielfalt von Reformvorschlägen gibt, sehr viele eigentlich auch gute Ideen und Lösungen auf dem Tisch liegen, aber wir in der Umsetzung einfach nicht vorankommen. Aus Sicht von Staat und Verwaltung, als sozusagen meiner Expertise und meinem Themenbereich, ist es eben doch mit Sorge zu beobachten, dass die Umsetzung von Reformen, seien das Digitalisierungsreformen, sei es aber auch die Modernisierung von Staat und Verwaltung, Fragen von Verfahrenseffizienz und so weiter, bessere Rechtssetzung, bessere Gesetze. Wir sehr viele, seit Jahren viele Ideen haben, aber wir einfach eine zu schleppende Umsetzung haben, was dann dazu führt, dass Ergebnisse einfach nicht sichtbar sind, für Bürgerinnen und Bürger nicht wahrnehmbar sind und man eigentlich immer das Gefühl hat, es bleibt alles beim Alten, es geht nicht voran und was versprochen wird, wird nicht eingelöst. Ja, das sind so dann Effekte, die sicherlich auch etwas dann mit Vertrauen zu tun haben.
Ja, Sie haben von Gefühl gesprochen, Frau Kuhlmann. Es gibt ja so das Gefühl, dass der Staat nicht mehr funktioniert in vielerlei Hinsicht, also zu langsam, zu kompliziert, zu unübersichtlich ist und andererseits aber auch so dieses stärker werdende Gefühl, dass Entscheidungen nicht fair sind und manche mehr gehört werden als andere, also eine komplette Unzufriedenheit. Sie sagen ja, wir haben ein Problem der Umsetzung. Das können wir fast für alle Bereiche sagen. Das Erkenntnisproblem ist noch das geringste. Aber wie kommen wir in Bewegung? Und das gilt in besonderem Maße für Ihr Thema.
Ja, also zunächst mal zu Ihrer These oder Annahme, dass man den Staat als mehr und mehr überfordert wahrnimmt, nicht leistungshandlungsfähig. Da ist auch sehr viel dran, und zwar nicht nur vom Gefühl, sondern tatsächlich auch in der Realität, in der Art und Weise, wie Verwaltungshandeln, Leistungserbringung abläuft. Müssen wir schon feststellen, dass die Verwaltung gerade in den Bereichen, wo sie mit dem Bürger in Berührung kommt, zunehmend überfordert und überlastet ist. Das hat vielfältige Ursachen, und hier ist die Wahrnehmung und das Gefühl von Bürgerinnen und Bürgern, dass irgendwas nicht stimmt, dass der Staat nicht mehr richtig handlungsfähig ist, dass bestimmte Anliegen nicht mehr entsprechend denen nicht mehr Rechnung getragen wird. Das ist eben durchaus auch real. Ja, das ist eben nicht nur ein Wahrnehmungsgefühl, sondern es ist real. Und wenn wir uns da etwa auf die unterste Ebene der öffentlichen Verwaltung, die kommunale Ebene, bewegen, die ja sozusagen das Gesicht des Staates für Bürgerinnen und Bürger darstellt, dann haben wir da echte Überlastungs- und Überforderungserscheinungen, die damit zusammenhängen, dass wir immer mehr Regulierungen haben, dass immer neue Aufgaben auf diese Leistungs- und Vollzugsebene zukommen und dass bei Fachkräftemangel, überlasteten Personal und einer absoluten Rückständigkeit in Fragen der Verwaltungsdigitalisierung. Das heißt, wir haben da eine Reihe von Faktoren, die dazu führen, dass wir jetzt wirklich eine Menge von Hilfeschreien von dieser Vollzugsebene, dieser lokalen, bürgerorientierten Verwaltungsebene haben, die also wirklich zeigt, das sind die Grenzen von Leistungsfähigkeit, und die sich dann natürlich aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern darin zeigen, dass Verfahren zu lange dauern, dass ich eben warten muss auf bestimmte Entscheidungen der Verwaltung, dass ich nach wie vor Dinge eben nicht digital machen kann, was in anderen Ländern schon möglich ist. Das sind dann eben Wahrnehmungen Probleme, die auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sich darstellen.
Aber sowas hatten wir doch eigentlich immer schon. Also es gab schon immer Kritik an Behörden, an Verwaltung, zu langsam, zu behäbig, zu wenig bürgerfreundlich. Und trotzdem, wenn man mal vergleicht, ich würde mal sagen, im Zeitraum der letzten 20 Jahre hat sich noch mal gravierend was verändert. Aus dem lakonisch teilweise dahingesagten, naja, diese Beamten kommen wieder nicht in die Pötte, ist mittlerweile Wut geworden, Aggression gegenüber dem Staat. Was ist da passiert?
Ja, also ich würde sagen, die Aggression gegenüber dem Staat liegt in der Verwaltungstätigkeit nur zum Teil begründet. Ja, also da würde ich auch davor warnen, was ja teilweise so eine Tendenz ist, jetzt so ein Verwaltungsbashing zu betreiben und zu sagen, alles schlecht und läuft nicht. Das ist so nicht. Ja, also das, da würde ich auch sagen, da muss man die Verwaltung, vielleicht auch die gute Bürokratie, ein bisschen in Schutz nehmen, weil nämlich diese Probleme, die jetzt eskalieren, ja, dass es also wirklich in Richtung Wut und Aggression vielleicht sogar läuft, eben nicht nur verwaltungsbedingt sind. Wenn die Verwaltung überlastet ist und ihren Aufgaben kaum noch nachkommen kann oder bestimmte Aufgaben auch einfach mal vernachlässigen muss, gar nicht mehr wahrnehmen kann, hat das ja auch damit zu tun, dass sie diese Aufgaben erhält. Und das sind politisch entschiedene Aufgaben, ja, von verschiedensten Ebenen, Bund, Länder und nicht zuletzt EU, die also hier Regulierungen verabschieden aus zum Teil sicherlich oft guten Gründen und gut gemeinten Gründen, die aber irgendwann mal vollzogen werden müssen. Und an irgendeiner Ebene ist dann der Bottleneck und da wird es dann problematisch und da reichen die Ressourcen nicht, dann stimmt die Finanzierung nicht. Also das heißt, das, was wir sicherlich schon seit Jahrzehnten kennen, ein gewisses Meckern über Verwaltung, über Bürokratie, also so das Übliche, ja.
Ja.
Das hat sich tatsächlich nochmal potenziert, aber auch dadurch, und das können wir auch an Statistiken belegen, dass einfach das Wachstum an Regulierung überproportional hoch ist, viel stärker auch als in den Jahren vorher, also seit wir es zumindest messen können, gab es da schon auch Sprünge, damit eben diese Überforderungserscheinungen da sind und dass wir in wichtigen Bereichen, wo wir eigentlich Sprünge brauchen, wie zum Beispiel Digitalisierung, wo wir sagen müssen, da muss eigentlich ein Schub, ein Sprung erfolgen, sich sehr, sehr wenig tut. Und dieser Gap eigentlich zwischen den Anforderungen und den Erwartungen, auch dem Druckfaktoren Digitalisierung, Modernisierung und dem, was real passiert, ich glaube, dieser Gap ist einfach über die Zeit viel größer geworden und eben deutlich über das hinausgeschossen, was wir so in vergangenen Jahrzehnten da hatten. Also es ist eine neue Qualität, das würde ich schon sagen. Und dieser Unmut nicht ganz unbegründet. Und zugleich sehen wir aber, dass das Thema Staatsmodernisierung, Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung jetzt einen neuen Boom erlebt. Das ist ja auch was ich in den vergangenen 2 Jahrzehnten in dieser Intensität nicht festgestellt habe, dass sich alle Parteien einig sind, dass alle sagen durch die Bank, wir müssen da in Sachen Staatsmodernisierung, Bürokratieabbau was machen. Also das erscheint mir auch eine neue Qualität in der Diskurskonjunktur zu sein.
Frau Kuhlmann, wir hatten also Ihren Punkt, den Sie machten, hatten wir auch im Gespräch in einer der letzten Folgen mit Frau Riedel, wo wir darüber gesprochen haben, über Digitalisierung und Entbürokratisierung. Und auch ganz klar, es sind nicht die Menschen in der Verwaltung, die das Problem darstellen, sondern es sind die Menschen, denen wir begegnen als Bürger. Und da entlädt sich manchmal der Frust. Aber die Probleme liegen eigentlich auf einer höheren Ebene und sind in einem größeren Bild zu beschreiben. Aber es geht ja genau darum, was Michael Reinhardt hat ja gerade gefragt, die Wut der Bürger ist da oder die Unzufriedenheit bis Wut. Und wie kommt man aus der Situation raus, damit es eben gerade nicht kulminiert im Kontakt mit der Verwaltung, sondern wie kann man den Bürgern eigentlich vermitteln, dass wir im Aufbruch sind, dass ja Bürokratie muss sein, Regeln, aber wie kann man die Aufbruchstimmung vermitteln und rauskommen aus dieser Unzufriedenheitshaltung, dass die Menschen tatsächlich die Reform als Weg in eine bessere Zukunft begreifen?
Ja, ich denke, dass sozusagen die Sichtweise auf Reformen gar nicht unbedingt so negativ ist aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Klar, Sie hatten vorhin das Gerechtigkeitsproblem angesprochen. Reformen können auch oder produzieren in der Regel Gewinner und Verlierer. Also es gibt natürlich da auch mögliche Gerechtigkeitsbedenken, die damit verknüpft sind. Aber ich würde sagen, in der Summe ist eigentlich ein Veränderungswillen da. Dass man sagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Die Unzufriedenheit ist da. Also es muss etwas passieren. Und ich glaube, da überzeugend zu werden, auch Vertrauen zurückzugewinnen, kann eigentlich nur passieren, indem wirklich wahrnehmbare und fühlbare Ergebnisse sichtbar werden. Also es ist ja sehr lobenswert, dass wir jetzt mehrere Reformagenden haben. Ja, es gibt die Reformagenda des Bundes zur Staatsmodernisierung. Es gibt die Reformagenda föderal, im föderalen System. Jetzt wird noch ein Zukunftspakt zwischen allen drei Ebenen gerade auf den Weg gebracht, Bund, Länder und Kommunen. Also wir haben diese Reformagenda, das ist lobenswert, das braucht man auch, dass man sozusagen die Stellschrauben identifiziert und sagt, was man machen will. Aber ich komme nochmal zurück, die Umsetzung ist wichtig. Es muss sichtbar werden, dass sich da wirklich etwas tut. Und um das mal beispielhaft zu zeigen, denke ich, wenn man eine sehr gut funktionierende digitale Verwaltungsleistung hat, die von einer doch erheblichen Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird, also ein Massengeschäft, und ich habe dann die Möglichkeit, das wirklich mal Ende zu Ende als digitalen Prozess zu bewältigen. Ja, also dass ich nicht zum Amt muss, dass ich nichts mehr irgendwie hinschicken muss, sondern dass das eben wirklich komplett digital abwickelbar ist. Dieses Erlebnis, nehmen wir es mal ein Beispiel, IKFZ oder Kindergeld, ja? Kindergeld, antragsloses Kindergeld auszahlen, machen andere Länder, Österreich. Wenn man so ein Beispiel hat und sagt, okay, guck mal, es geht, Das sind doch Möglichkeiten, wie die Verwaltung viel bürgerfreundlicher, effizienter und moderner agieren kann. Es funktioniert. Glaube ich, hätten wir schon einen Effekt. Also es wäre ein Element jetzt oder ein Beispiel, aber würde es mehr dieser Beispiele geben, wo man sieht, da tut sich etwas, die vielleicht als verstaubt und bürokratisch wahrgenommene Verwaltung hat hier wirklich einen Schritt gemacht, hat man auch Veränderungen in der Wahrnehmung und in der Unzufriedenheit. Wäre meine These.
Ja, volle Zustimmung. Aber die spannende Frage ist ja, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir diese Beispiele? Also das wäre ja die einfachste Möglichkeit, um auch die Bürgerinnen und Bürger wieder davon zu überzeugen, hey, hier geht was, hier funktioniert was. Aber warum kriegen wir diese Beispiele nicht gebacken?
Ja, und da wird's dann, da steckt der Teufel wirklich im Detail. Das ist das, wo wir jetzt einsteigen müssen. Was sind eigentlich die Hürden und Hemmnisse? Warum geht das nicht? Und da gibt es keine einfache Antwort, sondern das sind eben eine Reihe von Stellschrauben. Eine Stellschraube sicherlich ist, nehmen wir mal das Beispiel antragsloses Kindergeld, dass sie dann bestimmte rechtliche Regelungen haben, die entgegenstehen. Das heißt, eine Kommune, die das gerne machen möchte, eine bestimmte Leistung, hier wäre es die Familienkasse, aber wir können ja Sozialleistungen nehmen, die kommunal erbracht werden, die das machen möchte, die trifft erstmal auf rechtliche Hürden, wo dann steht Nein, Schriftformerfordernis, Nein, Schriftlichkeitsprinzip. Und so weiter. Das sind Hürden. Wir haben natürlich im Bereich Digitalisierung auch immer die datenschutzrechtlichen Probleme. Die haben ihre Berechtigung. Natürlich, wir wollen Privacy, wir wollen auch, dass die Daten geschützt sind. Aber das kann man übertreiben. Also das kann man eben dahingehend übertreiben, dass dann eben gar kein Datenaustausch mehr möglich ist. Und also auch da haben wir eine Hürde. Dann sehen wir in diesen ganzen Fragen Verwaltungsdigitalisierung, das kann nicht eine Ebene alleine machen. Ne? Wir haben die Rechtsetzung irgendwie beim Bund bei den Ländern, den Vollzug bei den Kommunen. Dann sind Standards eigentlich notwendig, damit sich Behörden auch austauschen können. Modernisierte Register sind notwendig, damit man Daten automatisiert abrufen kann und man die nicht immer neu eingeben muss. So, das betrifft aber viele Ebenen und gerade im föderalen System, drei Ebenen und ganz viele Stakeholder, Akteure, kommen sie in ein super kompliziertes Geflecht von Akteuren, von Leuten, die alle mitreden, die alle irgendwie Mitwirkungsbedürfnisse und Rechte haben, und ganz zu schweigen von Finanzierungsfragen, dass die Kommune dann sagt, naja gut, wenn ich das jetzt machen soll und du Land sagst, ich soll das machen, ja, dann möchte ich aber auch das Geld haben und dann sagt das Land, naja gut, das haben wir aber nun leider nicht. Also Sie sehen, man kommt in eine Vielfalt von Folgefragen, die einem erklären, warum es nicht geht. Was aber nicht heißt, dass man sich denen nicht zuwenden muss und dass man trotzdem an diesen positiven Beispielen mutmachermäßig arbeiten soll. Aber Sie sehen die Komplexität der Fragen, die dann dahinter stehen, der Hürden und Hemmnisse, ja, die es dann manchmal nicht so einfach machen.
Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die Vorstellung der politisch Verantwortlichen, dass ein neues Gesetz immer so gerecht wie irgend möglich sein sollte, woraus die Neigung erwächst, dass man es bis ins Detail auch durchdekliniert, was dann wiederum bedeutet, es braucht sehr viele Ausführungsbestimmungen, es gibt sehr viele Sonderfälle und dass dann das, was Sie als positives Beispiel genannt haben, nämlich zum Beispiel das Kindergeld antraglos zu bekommen, wo es einfach läuft, aber bei Gesetzen, die so detailliert sind und so strukturiert, dann scheitert das ja automatisch, weil sie ständig von irgendjemandem Daten brauchen, sie brauchen Nachweise, all das, was da dran hängt. Geht das Thema nicht ganz oben los?
Also ich glaube, das Gerechtigkeitsproblem entsteht eher durch diese Überkomplexität und Überregulierung und eine übertriebene, will ich mal so sagen, Einzelfallgerechtigkeit, der Versuch einer übertriebenen Einzelfallgerechtigkeit. Ich glaube, daraus entsteht ein Gerechtigkeitsproblem, nämlich deshalb, weil diejenigen, die anspruchsberechtigt sind für bestimmte soziale Leistungen, und da gibt es eine Vielzahl von Leistungen, Vielzahl von Behörden, Vielzahl von Prozessen und sich überschneidenden Zuständigkeiten und so weiter. Diejenigen, die diese Ansprüche haben und für die wir Gerechtigkeit schaffen wollen in einem Sozialstaat, einem Wohlfahrtsstaat, die sehen nämlich nicht mehr durch. Die können nicht mehr verstehen, was eigentlich ihre Anspruchsvoraussetzungen sind, unter welchen Bedingungen sie welche Leistung von welcher Behörde beziehen können, wo dann wieder ein Ausschlussprinzip oder ein Additionsprinzip oder wie auch immer Verrechnungsfragen zwischen Behörden eine Rolle spielen. Das versteht niemand mehr. Das verstehen noch nicht mal Verwaltungsexperten, die eben in einer Kommune arbeiten oder in einer anderen öffentlichen Verwaltung. So, das heißt, der Effekt dieser Tatsache ist, dass Ansprüche gar nicht wahrgenommen werden. Und wir haben eine sehr hohe Quote, also Non-Uptake-Quote, also wo die Leute einfach ihre Ansprüche gar nicht wahrnehmen. Die ist sehr hoch. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber das ist ein ordentlicher Prozentsatz. Und das ist für mich ein Gerechtigkeitsproblem. Dass nämlich die Ansprüche haben, die gar nicht wahrnehmen. Und da sollten wir anfangen. Das heißt, ich würde die Gerechtigkeitsfrage umdrehen und sagen, wir erreichen die gerade dadurch, dass wir Regeln einfacher machen, transparenter, leichter zugänglich, übersichtlicher und ja, eben digitaler auch im Vollzug. Das würde bedeuten, Regeln sollte man auch bündeln, man sollte Behörden bündeln. Man sollte Einzelfallgerechtigkeit eben nicht übertreiben. Also wir als Normenkontrollrat, im Normenkontrollrat setzen wir uns auch schon lange für mehr Pauschalierung ein, also dass man wirklich mehr mit Pauschalen arbeitet. Da mag es sein, dass hier und da Abstriche dann auch sind, aber da muss man dann entsprechende Vorkehrungen treffen, dass da eben nicht ein neues Gerechtigkeitsproblem entsteht. Aber ich würde wirklich die Argumentation umkehren, wir erreichen mehr Gerechtigkeit durch Pauschalierung und einfachere Regeln.
Und mehr Akzeptanz.
Und die Akzeptanz, die hinzukommt, ja.
Ich würde gerne mal etwas konkreter werden, Frau Kuhlmann. Sie haben jetzt sehr fundiert und sehr gut aufgezeigt, wo die Defizite liegen. Ich frage mich, wo ist das erste Zipfelchen, das ich packen muss, um was in Bewegung zu kriegen? Also ich meine, es gab ja Leute und es gibt sie, die haben dann versucht, mit Kettensägen zu agieren, ob das Elon Musk war oder Herr Milley. Es zeigt ja auch nur, ist ein Ausdruck nicht nur der Dummheit, sondern auch der Ohnmacht gegen ein gewisses Verwaltungsdickicht überhaupt anzukommen. Da war die Kettensäge ein Symbolwerkzeug. Angenommen, der Bundeskanzler riefe Sie jetzt an und würde sagen, ich will jetzt ernst machen mit einer Staatsreform, mit einer Verwaltungsreform. Sie sind eine ausgewiesene Expertin. Machen Sie mir noch mal 3 Vorschläge. Wo sollen wir denn anfangen? Was würden Sie ihm sagen?
Ja, ich würde schon bei den Strukturen, die Sie angesprochen haben, ansetzen. Und sagen, wir müssen in diesem inzwischen überkomplexen föderalen Dickicht für Vereinfachung sorgen. Das heißt, wenn wir an öffentliche Verwaltung denken, darüber nachdenken, wo kann man etwas zusammenlegen und bündeln? Wo kann man Fragmentierung abbauen? Das ist jetzt nicht ein Zipfelchen oder irgendwie was Kleines. Das ist schon eine strukturelle Reform. Ich würde ihm sagen, also ich meine, so ein kleines Zipfelchen brauchen wir da jetzt auch nicht anfassen, weil das ist nachher am Ende nicht spürbar. Also ich würde schon an die Strukturen gehen und sagen, wo lässt sich in diesem Gesamtsystem etwas vereinfachen? Und ich würde auf das Thema Bündelung setzen, weil Fragmentierung haben wir genug. Und es ist auch gut, dass wir unsere Kommunen haben und dezentral sind. Das will ich auch nicht anfassen. Aber man kann Effizienzgewinne generieren, wenn man einfach mal schaut, in welchen Bereichen. Und ich sag mal, das Beispiel Kfz ist so eins. Ist schon ein ganz altes Thema. Man kommt einfach nicht richtig voran. Jetzt hofft man, dass es vielleicht einen Durchbruch gibt. Aber warum kann Kfz nicht zentral bei einer Bundesbehörde digital erledigt werden? Ist es wirklich notwendig, dass das in einer Vielzahl von dezentralen Behörden gemacht wird und überall vor Ort? Oder kann man das nicht bündeln. Das machen andere Länder auch. Also dieser Bündelungsgedanke ist, glaube ich, ein wichtiger, ohne, und das möchte ich betonen, dass ich jetzt für Zentralismus bin. Ich möchte nicht ein zentralistisches System, keine zentralistische Verwaltung. Ich finde es gut, dass wir Föderalismus, kommunale Selbstverwaltung haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Dinge nicht auch ein bisschen zusammenfügen können, bündeln können und dadurch einfach den Vollzug verbessern und vereinfachen und auch sogar transparenter machen. Ein zweiter Punkt, wo ich sagen würde, lieber Herr Bundeskanzler, wir müssen in der Digitalisierung einfach vorankommen. Nun haben wir die Hürden auch schon aufgezählt, die da dagegen sprechen, aber man muss da durchbrechen auch. Sowohl in der Rechtsetzung, also digital taugliches Recht, Vollzug digital denken, rechtliche Hürden aus dem Weg bringen, Register modernisieren, dass der Abruf klappt. Also unbedingt Verwaltungsdigitalisierung voranbringen und hier Erfolge generieren. Und einen dritten Punkt, den ich dann, Sie haben mich nach drei Vorschlägen gefragt.
Der Kanzler fragt quasi.
Genau. Der Kanzler, dann würde ich, das ist ihm auch nicht unvertraut, ja. Also die sind jetzt auch nicht total neu. Er müsste eigentlich Déjà-vu haben und das irgendwie auch mal gesehen haben. Bei der Rechtsetzung anzufangen und sich zu überlegen, wie kann ich Gesetze praxistauglicher machen? Also, dass sie im Vollzug, in der Praxis, bei den Adressaten, bei den Anwendern und Nutzern auch wirklich funktionieren. Denn das ist ganz häufig so, dass man etwas verabschiedet. Der Bund macht überwiegend die Gesetze, der verabschiedet was. Und man fragt sich überhaupt nicht, wie kann das vor Ort umgesetzt werden? Oder widerspricht das nicht sogar irgendeiner Regel, die da schon ist? Oder sind die Behörden nicht völlig überlastet, wenn ich jetzt so ein Gesetz mache? Wohngeld war da so ein typischer Fall. Ja, wo dann mit einmal durch eine gesetzliche Änderung sich die Anspruchsberechtigten über Nacht verdoppelt haben und man heute eben Wartezeiten hat, um Wohngeld zu kriegen. Also Praxistauglichkeit, Mitdenken frühzeitig in der Gesetzgebung, das glaube ich wäre auch etwas, wo wir ansetzen sollten.
Also ich glaube, gute Ratschläge für unseren Kanzler, wenn auch nicht ganz Neues dabei ist, aber es geht ja tatsächlich auch um die Priorisierung, damit man tatsächlich auch das erreicht, was Sie gesagt haben, dass die Menschen spüren, es bewegt sich was. Wenn wir nochmal auf die Menschen schauen, die Reformen scheitern ja manchmal nicht nur an der Idee, an den Strukturen, an der Rechtsetzung, sondern auch daran, dass Bürgerinnen und Bürger diese Reformen als Zumutung empfinden. Welche Staatsreformen sind den Menschen aus Ihrer Sicht zumutbar? Und unter welchen Bedingungen werden sie akzeptiert? Was sind da die Rahmenbedingungen?
Ja, also zumutbar, es klingt negativ, dieses mit dem zumutbar, ja, als ob das so, also es suggeriert ja sozusagen, dass ich da etwas verliere sogar. Ich würde aber sagen, die Reform, die ich jetzt angesprochen habe, die sehe ich gar nicht so groß als Zumutung. Klar, wir müssen bestimmte Dinge, nehmen wir das Beispiel Digitalisierung, da muss man auch darüber nachdenken, dass es auch sicherlich hier Probleme gibt. Es gibt Digital Divide, also digitale Spaltung, ja, bestimmte digital affine junge Leute und dann ältere, die weniger digital affin sind oder ein Stadt-Land-Gap. Also da gibt es natürlich auch Probleme, Trade-offs, also etwas, das auch negativ sein kann. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das eben nicht eine Zumutung, sondern die Zumutung sehe ich eher darin, dass man in dieser Frage nicht vorankommt. Aber das ist der Vertrauensverlust. Und wenn Sie mit jungen Leuten sprechen, ich habe eine Tochter von knapp 30 ist die, 27, die sagt, ich verstehe es nicht, warum ich das nicht digital machen kann. Warum ist die Verwaltung so verstaubt, so bürokratisch, so dass das nicht funktioniert? Und da setzt Vertrauensverlust ein. Ja, also da ist dann wirklich, dass so Generationen sagen, also das können wir nicht mehr nachvollziehen. Und da sehe ich eher darin die Zumutung, dass man da nicht vorankommt. Dreht man es um und sagt, okay, wer könnten jetzt Verlierer einer solchen Reform sein? Verwaltungsdigitalisierung, wie gesagt, es gibt digitale Spaltung. Es gibt das Problem, dass nicht alle da die Technologie so nutzen können. Und dafür muss der Staat natürlich Vorkehrungen treffen. Und da würde ich sagen, ja, diese Zumutung muss man vermeiden, verhindern. Die gibt es ja schon. Und da, glaube ich, muss man auch einen Schwerpunkt draufsetzen, wenn wir jetzt Verwaltungsdigitalisierung voranbringen, sollten Instrumente geschaffen werden, die bei denjenigen, die da negativ betroffen sein können, eben nicht zu kompletten Vertrauensverlusten führen. Ja, und ich weiß auch aus anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, die haben da wirklich so Instrumente aufgesetzt, wo sie eben die ländliche Bevölkerung, die da viel größer noch den Abstand haben, und das Stadt-Land-Gap ist ja da noch größer in Frankreich als bei uns, wo man wirklich gezielt auf die zugeht und schaut, wie man die digitale wir sagen Digital Literacy, also die digitalen Fähigkeiten einfach ausbauen kann, Unterstützungsangebote, aufsuchende Angebote, also nicht nur einfach so passiv aufsuchende Angebote, sowas machen. Also da würde ich sagen, das sind so Zumutungen, die kann man handeln. Mit den Strukturen ist es nochmal was anderes. Ja, da gibt es Bedenken, wenn man sagt, wir gehen in Richtung Bündelung. Könnte das bedeuten, dass zum Beispiel die kommunalen Kfz-Behörden überflüssig wären? Könnte das sein, dass dann eben bestimmte Verwaltungsstellen überflüssig werden und Aufgaben wegfallen und vielleicht Arbeitsplätze wegfallen? Das sind mögliche Zumutungen, ja. Und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Ich würde jetzt an der Stelle argumentieren, die Kommunen haben so viele Aufgaben, die sie jetzt schon nicht erledigen können. Die können eigentlich froh sein, wenn die eine oder andere Sache mal wegfällt und vielleicht durch eine höhere Ebene übernommen wird. Dann haben sie mehr Zeit auch für die wirklich bürgerorientierten Aufgaben. Kommunale Selbstverwaltung, Gestaltung vor Ort, das kann positiv sein. Also würde ich die Zumutung da auch wieder eigentlich wenden in eine Möglichkeit, eine Chance, ja, die man wahrnehmen kann.
Also genau. Das ich darf vielleicht interpretieren oder mitnehmen, dass die Angst, dass es den Bürgern nicht zuzumuten ist, ist jedenfalls nicht der Grund dafür, dass die Reformen so schleppend vorangehen.
Würde ich in dem Fall, also was Staats- und Verwaltungsreform anbelangt, nicht sehen. Da sehe ich nicht die großen Zumutungen. Es mag Zumutungen geben im Bereich, wenn wir jetzt so Sozialstaatsreform oder Leistungsabbau oder Migration, also wenn wir so in die einzelnen Politikfelder gehen. Da mag das nochmal anders sein. Es ist deutlich politisierter auch, ja, polarisierter. In dem Bereich Staat und Verwaltung, Verwaltungsdigitalisierung, sehe ich die Zumutung, ehrlich gesagt, nicht so groß. Ja? Sondern die Zumutung sehe ich darin, dass da nichts passiert.
Und letztendlich passieren muss es ja eigentlich von oben erstmal. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, muss das vorgeben, muss auch ein Zukunftsbild zeichnen, von dem die Menschen den Eindruck haben, dass es nicht nur gerecht ist, sondern dass es auch funktioniert und mir nützt. Und dann bin ich doch eigentlich auch eher dazu bereit, auch gewisse Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn aber die Vorteile dessen, was hier reformiert werden soll, deutlich überwiegen. Und da sehe ich ein großes Dilemma auch im Augenblick in unserer Gesellschaft, in der Politik. Ihr fehlt dieses Zukunftsbild. Ihr fehlt aus meiner Wahrnehmung auch in weiten Teilen die Vermittlungskompetenz, aber nicht zuletzt der Mut, auch Unangenehmes anzupacken und den Menschen deutlich zu machen, ja, es wird nicht nur Vorteile geben, aber am Ende das Ergebnis wird deutlich besser sein als das, was jetzt der Status quo ist.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, so ein Zukunftsbild, eine Vision zu zeichnen. Aber mein Punkt wäre, es muss sofort die Umsetzung mitgedacht werden, weil Enttäuschung wird umso größer, wenn ich tolle Zukunftsvisionen male und Reformagenten habe und da auch wirklich Dinge verspreche und dann tut sich nichts. Beispiel Online-Zugangsgesetz. Das hat die letzte Regierung verabschiedet, beziehungsweise sogar noch davor. Mit dem Ziel, 575 Verwaltungsleistungen komplett zu digitalisieren und damit wirklich die Verwaltung zu verbessern. Dieses Online-Zugangsgesetz wird heute einhellig als gescheitert angesehen, da man zum Ende des, also dieses Zeitraums, wo es umgesetzt werden sollte, also nur eine geringe Anzahl, 10, 15 Leistungen, also jedenfalls deutlich unter dieser Marge, dieser Zielmarge umgesetzt hatte. Heute habe ich gehört, oder letzte Woche, dass inzwischen 25% erreicht worden seien. Aber der Endzeitpunkt ist lange vorbei. Ja, also, und das sind Enttäuschungen. Das heißt, mein Schwerpunkt wäre nicht so sehr sozusagen das Versprechen und die Zukunftsvision. Ja, die ist wichtig. Ich würde aber sagen, die sind zum Teil da, diese Ideen. Ja, also die Reformagenten, die ich genannt habe, da sind schon wirklich gute Ideen drin, die man wahrscheinlich noch besser kommunizieren kann. Staats- und Verfassungsreform ist jetzt nicht immer das sexy Thema, ja, wo man jetzt auch irgendwie politische Lorbeeren ernten kann, aber ein zunehmend wichtiges Thema, ja, das eben von den Bürgern auch reflektiert. Das muss man kommunizieren, aber man muss genauso die Ergebnisse im Blick behalten und sich dann überlegen, okay, wann welcher Meilenstein? Wann will ich eigentlich was erreicht haben? Wann kann ich dann mal nach außen kommunizieren, dass etwas wirklich implementiert wurde und funktioniert? Also dieses Abrechnen nach außen, die Transparenz auch über Fortschritte, über Ergebnisse, über das, was man erreicht und auch nicht erreicht hat, das halte ich für ganz zentral und wichtig, um da auch wieder Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Ja, Sie haben ja schon sehr gut dargelegt in Ihren drei Empfehlungen an den Bundeskanzler und damit auch unsere Mutmacher Absicht in diesem Podcast sehr gut gefüttert. Trotzdem nochmal die Frage, wie gelingt es, Reformen so zu denken und zu kommunizieren, dass sie nicht nur als Verzicht, sondern auch als Verbesserung erkennbar sind? Also die Verbesserungen haben Sie alle genannt. Und ich sehe aber trotzdem auch noch das Problem der Vermittlung. Was würden Sie sich wünschen als Expertin? Was müsste geschehen, damit hier diese Lücke der, wie ich jedenfalls finde, Vermittlungsqualität noch verbessert werden kann?
Ja, also ich glaube, zunächst mal sich des Themas überhaupt auch in der öffentlichen Kommunikation noch stärker annehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Modernisierung von Staat und Verwaltung und Digitalisierung jetzt immer die absoluten prioritären Themen sind, dass wenn man hier Erfolge verbuchen möchte und wirklich vorankommen möchte, sollte man das Thema auch platzieren. Also man sollte es noch prominenter platzieren, einfach in einen Diskurs darüber auch etablieren. Es kann wirklich ein Gewinnerthema sein, vielleicht mehr als andere Themen. Ja. Wenn man sagt, Digitalisierung, wir können sichtbar hier etwas leisten, etwas tun. Wir schauen auch mal auf unsere Nachbarländer, die da schon ganz gut vorangehen, können da eben auch wirklich Erfolge verbuchen, dann kann das ein Gewinnerthema sein und das muss man entsprechend kommunizieren. Man muss da auch die Chancen noch besser sehen. Also ich glaube, die Regierung hat ja, indem sie jetzt das neue Ministerium haben, Staatsmodernisierung, Digitalisierung, die Themen schon besser erkannt als früher. Es ist ja das erste Mal, dass wir ein Ressort haben, wo man diese Themen platziert hat. Insofern ist das ein Signal, aber darf es eben nicht alleine bleiben. Und man könnte natürlich auch jetzt so anhand von Beispielen nochmal genauer sagen, was bringt das für dich als Bürgerin und Bürger, wenn wir diese Reform voranbringen? Nehmen wir die Bündelung von Sozialleistungen, da können Ängste entstehen, weil natürlich sofort das Argument kommt, ja, das wird ja nur genutzt, um dann die Leistungen runterzuschrauben. Ja, ihr sagt zwar, es geht um Leistung, um Bündelung und Vereinfachung, aber in Wirklichkeit geht es eigentlich nur um Sozialabbau. Ne? Also das ist ja so ein bisschen so eine Befürchtung. Ne? Und das müsste man wirklich, das ist eine Vermittlungsfrage, das muss man anders vermitteln. Da muss man sagen, es geht hier nicht um Sozialabbau. Es geht darum, dass wir für dich, Bürgerinnen und Bürger, Anspruchsberechtigte, die Verwaltung so vereinfachen, dass du viel besser damit klarkommst. Und du deinen Anspruch einlösen kannst und es sowieso einfacher für dich wird, weil du es digital machen kannst. Also da kann man noch viel mehr tun, um diesem Missverständnis und diesem Trugschluss, es ginge jetzt hier um die Axt an den Sozialstaat, da muss man mit Kommunikation und Vermittlung auch wirklich noch besser umgehen, um zu zeigen, das sind echte Vorteile, die daraus resultieren.
Wenn wir in Unternehmen strukturelle Veränderungen vornehmen, werden die auch immer sehr unterschiedlich empfunden. Aber generell macht man das, unterlegt man das dann tatsächlich mit einer Kommunikation, mit regelmäßigen Updates. Und zwar nicht mit Ankündigung und Ankündigung und Ankündigung, sondern tatsächlich mit einem, sag ich mal, großen Aufschlag. Und dann Schritt für Schritt kommunizieren, was haben wir erreicht? Wo stockt es noch ein bisschen? Und so, so gehen wir in den Unternehmen damit um. Wir machen es sicherlich nicht perfekt, aber das ist, trifft genau das, was Sie auch sagen. Und wir hatten doch eigentlich einen, wie ich finde, fantastischen Aufschlag von der Vierergruppe, Frau Jäkel, Herr de Maizière, Herr Steinbrück, Herr Voskuhle. Köpfe, die wirkten in die Bevölkerung hinein. Und dann hat man sie auch mehrfach gesehen. In den Talkshows waren Vertreter dieser Vierergruppe immer wieder dabei und haben es wirklich auch erläutern können. Das war nicht Flughöhe weit vom Bürger weg, sondern durchaus vermitteln können. Wo ist dieser positive Schub, wo ist der geblieben? Zwischen Ankündigung und Lieferung entsteht so viel Zeitverzug, dass die Menschen nicht mehr dran glauben. Also wo kriegen wir wieder diesen Schwung her der positiven Nachrichten auf Basis von Fakten?
Genau, eben durch die Fakten. Also ich würde sagen, der positive Schwung entsteht durch die Ergebnisse. Dass der Schwung jetzt raus ist, erkläre ich mir so, dass die Gruppe, die Vierergruppe und im Übrigen auch der Nationale Normenkontrollrat, da haben wir sehr an einem Strang gezogen, eine Agenda, eine Ideensammlung präsentiert hat. Ja, mit dem Papier, das sie da gemacht haben, wurde etwas präsentiert. Da war noch nicht ein Punkt umgesetzt davon. Das ist also auch Diskurs. Wir sind erstmal auf der Ebene von Diskussion, Diskursen und Ideen. Agenten, sicherlich auch konkreten Vorschlägen, klar, das ist ja da auch enthalten. Aber bisher wissen wir nicht, was ist denn umgesetzt? Wo ist jetzt hier mal wirklich der erste Erfolg? Und ich glaube, um Schwung wieder zu bekommen, müssen vorzeigbare Ergebnisse her. Man muss jetzt dokumentieren können, hey, hier war die Idee, so XY, und jetzt haben wir dieses Ergebnis erzielt. Ich denke, das neue Ministerium ist da auch richtig auf dem Weg, weil die nämlich genau, da Wildberger kommt ja eben auch aus dem Privatsektor, ja, und versucht mit den Instrumenten zu operieren, die Sie gerade genannt haben. Meilensteine, Zwischenergebnisse, Berichtspflicht, sozusagen auch Transparenz dann über Ergebnisse. Das versucht er schon. Insofern glaube ich, dass Sie da auch richtig auf dem Weg sind, mit mehr Konkretheit eben da umzugehen. Aber es ist eben immer noch nicht da, wo man sagen kann, ein tolles Ergebnis, das lasst uns jetzt mal vermarkten, das lasst uns kommunizieren, dass hier aus dieser Vielfalt von Reformagenten und Ideen wirklich ein konkretes Ergebnis entstanden ist. Und ich glaube, das ist dringend notwendig, dass das sichtbar wird. Da drücke ich die Daumen, dass das funktioniert. Ja.
Frau Kuhlmann, es macht großen Spaß mit Ihnen über dieses alles andere als dröge Thema zu diskutieren, was an zwei Dingen liegt. Sie sind sehr lebendig und haben eine große Expertise. Aber uns läuft die Uhr, die Zeit davon. Deshalb müssen wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Und wir haben auch für alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht nur eine Standard-Einstiegsfrage, sondern auch sozusagen eine abschließende Frage, die eher allgemeinerer Natur ist. Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Expertin, sondern auch als Bürgerin? Wenn Sie auf das große Ganze schauen, nicht nur auf Verwaltung, Staat etc.
Ja, wenn ich auf das große Ganze schaue, dass es eigentlich insgesamt eine ermutigende Entwicklung für mich genommen hat, um das an Beispielen zu zeigen, wie dem neuen Ministerium, das geschaffen worden ist, dass die Thematik, für die ich seit Jahren mich einsetze, doch sehr hoch im Kurs steht momentan, mehr auf Interesse stößt als vielleicht in vergangenen Jahren. Und last but not least, ich bin Professorin an einer Uni, die jungen Leute, ja, also die jungen Leute, die sich dann doch auch für dieses Thema interessieren. Wir haben nach wie vor eine gute Nachfrage im Bereich Politik und Verwaltung, wo Leute sich, also auch junge Leute, sich mit den Themen auseinandersetzen wollen, die Hoffnungsträger sind, also für mich jetzt auch wirklich, und die auch die Hoffnung nicht verloren haben, sondern fragen, wie können wir da vorankommen, wie können wir Dinge voranbringen. Und da setze ich einfach auch selbst viel Hoffnung in diese nachkommende Generation, die Dinge auch garantiert noch mal besser machen wird und vielleicht auch mit so einer gewissen Radikalität auch noch mal, denke ich, Dinge voranbringen kann. Ja.
Das wäre schön, ja.
Ja, Frau Kuhlmann, sehr herzlichen Dank auch nochmal für diese Abschlussbemerkung, die ja wirklich auch mit Zuversicht und mit einer klaren, spürbaren inneren Überzeugung in die Zukunft schaut.
Als Väter von zuversichtlichen Kindern können wir das nur unterstützen.
Selbstverständlich.
Das ist sehr schön.
Ich darf vielleicht die drei Punkte nochmal aufgreifen und in der Zusammenfassung festhalten. Sie haben sehr klar gesagt, ja, es gibt Unzufriedenheit. Daran ist nicht der Mensch in der Verwaltung an dem Frontend sozusagen zum Bürger schuld. Es gibt eine Reformwilligkeit aber auch. Und Basis dafür ist, Veränderung muss sichtbar werden. Dann sind tatsächlich, marschiert man gemeinsam. Sie haben drei Reformideen, die wir für den Bundeskanzler nochmal zusammenfassen, genannt. Strukturen, wo muss gehandelt werden, wo kann man bündeln, Digitalisierung vorantreiben und schließlich die Rechtsetzung vorausdenken und vereinfachen. Das sind, glaube ich, mal die wesentlichen Punkte. Und die sind auch nicht unmittelbar mit Zumutungen für die Bürger verbunden, sondern im Gegenteil machen es für die Bürger sogar leichter und machen es verständlicher und machen Mut. Und wir haben geendet mit der Situation, es braucht die Köpfe, es braucht den Mut, es braucht die Konzepte und es braucht die positiven Beispiele. Und dann sollte diese Aufgabe doch zu erledigen sein.
Ja, sehr schön zusammengefasst.
Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Professorin Kuhlmann, für Ihre Expertise, für die klaren Wege, die Sie aufgezeichnet haben, wie wir in Sachen Staatsreform, Verwaltungsreform wirklich strukturiert vorangehen können, wenn wir gewisse Dinge, die Sie auch aufgezeigt haben, mutig angehen und auch bereit sind umzusetzen. Und die Zumutungen, die sind gar nicht so groß, wie sie eigentlich immer auch gemacht werden, weil der Bürger hat ja auch richtig was davon, wenn hier etwas in Bewegung kommt. Und ich hoffe, dass möglichst viele auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer heute das als Ermutigung aus diesem Gespräch mitnehmen. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder sollten Sie es noch nicht sein, zum zuversichtlich werden?
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Professorin Kuhlmann, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung für Veränderungen zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, von Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu in den Shownotes. Und wenn Sie den Inhalt unserer bisherigen Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen auch erschienen. Es heißt Zwei alte weise Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt. Und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacherreihe für alle, die in unruhigen Zeiten noch Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
Ja, und Zwei alte weise Männer kommt wieder in 14 Tagen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.